LaVita, das Mikronährstoffkonzentrat für die tägliche Basis von Ihrer Gesundheit.
Zwerghoch 2.
Der kurze Podcast für ein gesundes, langes Leben.
Grüß euch miteinander, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Zwerghoch 2, dem Podcast für ein interessantes und buschbes langes Leben. Ich freue mich, euch mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, was Langlebigkeit und gesund älter werden betrifft, zu informieren. Und das machen wir, nämlich Nina Ruge, die Biologin ist, die Bestsellerautorin ist, die eine wunderbare Fernsehmoderatorin ist, blitzgescheit und sehr charmant. Wow. Mit mir.
Ja, und mit Kurt Eschbacher, der sehr gesund, sehr lange lebt, weil er ein Experte für Healthy Longevity geworden ist.
Ja, genau. Also eigentlich für mich eine konstante Weiterbildung, dieser Podcast. Sozusagen lebensverändernd und hoffentlich auch nicht nur verlängernd, sondern gesundheitsfördernd.
Und jetzt weißt du auch, wie viel Protein du essen sollst?
Ja, um das geht's ja heute. Wie viel, wann und in welcher Form? Nina, wie ist das bei dir?
Du, das ist ja eine Glaubensfrage fast. Darüber wird so viel geschrieben, so viel diskutiert. Ich habe auch mehrere Experten angefragt, alles Top-Leute, die sagen, ja, also vieles ist eben immer noch nicht bekannt, aber man kann schon viele, viele grundlegende Hinweise geben. Und das wollen wir jetzt heute tun. Also wie viel Protein esse ich? Ich glaube, ich komme nicht auf die optimale Menge, weil ich bin Vegetarierin und ich versuche das zusammenzukriegen über natürlich pflanzliche Proteine, Erbsen und solche Sachen, Linsen, Tofu, auch Milchprodukte, Ziegenkäse und so, aber ich glaube, auf die Minimalmenge, die man so zu sich nehmen sollte, komme ich nicht.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und auch die Schweizerische, die sagen 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Du bist ja ein Leichtgewicht. Wie viel ist das bei dir?
Naja, also 57 Kilo. Ich habe mir ausgerechnet, es war natürlich echt eine harte Kopfrechnung. 45 Gramm Eiweiß sollte ich am Tag essen. Und ich habe mir mal eine Liste gemacht, was das denn so wäre. Also 150 Gramm Hühnerbrust oder Rindfleisch kommt für mich nicht in Frage. Als Vegetarierin 170 Gramm Lachs auch nicht. So, 6 bis 8 Eier. Na gut, also dann 400 Gramm gekochte Linsen ist auch ein bisschen viel. Fast 1 Pfund Magerjoghurt oder mindestens 350 Gramm Tofu. Das schaffe ich natürlich nicht, aber in der Kombination kann man das schon mal ganz gut hinkriegen.
Also wenn ich das höre, habe ich das Gefühl, du hast dann genug Protein, aber zu viel Cholesterin mit 8 oder 10 Eiern oder weiß ich was allem.
Ja, du, die neuesten Studien sagen, Eier sind gar nicht so schlimm. Mhm. Aber ist auch, auf jeden Fall, wer isst schon 6 bis 8 Eier? Aber man isst ja noch andere aus anderen Quellen Proteine. Wie sieht es mit dir aus? Wie viel wiegst du und wie viel solltest du nehmen?
70 Kilo mal 8 gibt 56 Gramm, oder?
Ja, und kommst du da drauf?
Nein.
Was isst
also
du denn so?
Ich mag Tofu nicht. Ich esse kein Joghurt, weil mir das nicht schmeckt. Also vielleicht mal ein Pulleschenkel und zwischendrin ein Lachsfilet. Also das heißt, ich bin proteinmäßig unterernährt.
Okay, und wie ist es durchschnittlich? Du bist doch da Spezialist als Schweizer. Wie viel isst denn so ein Schweizer an Protein?
Ja, habe ich natürlich recherchiert. Das hat mich interessiert, dass ich angefangen habe, mich mit diesem Thema jetzt wegen unserem Podcast auseinanderzusetzen. Ich glaube, wir sind als Bevölkerung proteingeschwängert. Also man isst etwa laut Statistik 1,2 Gramm pro Körpergewicht. Also das ist massiv zu viel, also 50% zu viel. Es wird ja auch in allen Produkten noch Protein zugefügt. Und ich glaube, die Schweizer essen gern Käse und sind Fleischmaudis, wie man so schön sagt. Ich frage mich dann, ist das gesund oder ungesund?
Also 1,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht durchschnittlich in der Schweiz. Du wahrscheinlich weniger als die empfohlenen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Wir haben einen Experten, der kann uns da wirklich sehr, sehr viel aufklären, sehr gut aufklären, weil er ist, ich muss das alles erzählen, was er ist. Er ist Mannschaftsarzt aus dem Profifußball. Er ist Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin. Er hat Spezialausbildungen in Regulationsmedizin und Mikronährstofftherapie. Und er betreut als Sportmediziner seit 12 Jahren Fußballmannschaften und ist seit 2018 Mannschaftsarzt des Fußballligisten RB Leipzig. Und er heißt Dr. Percy Marshall und erzählt uns jetzt, wie viel Protein pro Kilogramm Körpergewicht er seinen Athleten empfiehlt.
Dann bewegen wir uns tatsächlich in Bereichen zwischen 1,4 bis 2,0 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Man muss sagen, dass Proteine direkt vor einem Wettkampf wenig sinnvoll sind, also zumindest nicht in der hohen Dosierung, weil die Energie, die zumindest bei Sportarten, bei Teamsportarten, die hochintensiv sind, primär aus Kohlenhydraten gewonnen wird. Wir wissen, je besser verteilt Proteine über den Tag zu sich genommen werden, desto besser werden sie resorbiert und desto besser werden sie auch verwendet. Nach einem Trainingsreiz direkt gibt es eine Phase, die wahrscheinlich zwischen 60 bis 120 Minuten ist. Wir nennen das auch gerne das anabole Fenster, in dem verschiedene Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Das heißt, direkt nach so einem Trainingsreiz versuchen wir Proteine in Form von leicht verdaulichen Mahlzeiten zur Verfügung zu stellen oder eben tatsächlich als Proteinshake und dann eben als Bolus mit 20 bis 30 Gramm Protein.
Habe ich was nicht verstanden. Also einiges nicht verstanden, aber hauptsächlich, was ist Bolus?
Ja, das ist zum Beispiel auch das, was man bei Vitamin D öfter mal macht. Da macht man eine Bolusdosis von 10.000 oder 20.000 internationale Einheiten, obwohl man nur 1.000 bis 2.000 am Tag nehmen würde. Das ist einmal eine Riesenmenge. Und das ist natürlich 20 bis 30 Gramm Proteine auf einmal, wo man die Empfehlung hat, also zumindest bei Athleten von 1,5 bis 2 Gramm. Das ist natürlich echt dann so ein Booster.
Mhm. Also jetzt habe ich gelernt und bitte korrigiere mich, wenn nicht alles in meinen Kopf reinpasst. Kohlenhydrate, das sind Energielieferanten und die nimmt man am besten vor einer sportlichen Tätigkeit. Also die Schüttler nehmen einen Teller Spaghetti, bevor sie aufs Feld gehen. Die Eiweiße, also die Proteine, nimmt man besser nachher und nicht vorher. Aber was tun dann letztendlich die Proteine, also die Eiweiße in unserem Körper? Das interessiert mich jetzt.
Ja, ist eine wichtige Frage, weil das ja dahin führt, wie viel sollen wir von welchem Makronährstoff zu uns nehmen? Und zu den Makronährstoffen zählen halt die Kohlenhydrate, die Proteine und die Fette. Mhm. Und du hast es ja gerade schon gesagt, die Kohlenhydrate sind vor allem für die Energieversorgung unseres Körpers da. Und wenn wir halt mehr aufnehmen, als wir verbrauchen, dann gehen sie auch gerne ins Fett.
Und das sind dann die berühmten Bauchringe.
So ist es. Mhm. Und dann haben wir die Fette, die wir aufnehmen. Die sind durchaus auch ein bisschen für die Energieversorgung. Die sind aber auch für viele Baustoffe in unserem Körper wichtig. Also zum Beispiel für die Myelinscheiden, also die Hüllen der Nervenzellen, für unsere Ummantelungen der Zellen. Also die Fette sind nicht nur für als Fettspeicher gedacht, für Energiespeicher, aber haben eine ganz wichtige Aufgabe. Und dann haben wir eben die Proteine. Kann man auch, der Energiestoffwechsel ist ja so wahnsinnig intelligent, kann man auch nutzen in der Zelle. Aber die Proteine sind sozusagen die eierlegende Wollmilchsäue unserer Stoffwechselaktivitäten. Weil zum Beispiel alle Enzyme, ja, alles, was in unserem Körper über Enzyme gesteuert wird, und das ist ja unheimlich viel, das sind Proteine. Unsere Muskeln sind Proteine. Unsere Knochen, unsere Sehnen werden über Proteine aufgebaut. Kollagen in unserer Haut wird aus Peptiden gebaut. Also das sind eigentlich so die Baustoffe, die extrem wichtigen Baustoffe in unserem Körper.
Und aus was genau bestehen dann diese Proteine?
Das sind die Aminosäuren, ne? Also die über 20 verschiedenen kleinen Bausteine, von denen es essentielle gibt. Das sind die, die wir nicht selber herstellen aus den Grundbaustein, den Peptiden, sondern die müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Und diejenigen, die wir selber bauen können, die haben wir natürlich freier verfügbar. Und was halt ein ganz wichtiger neuer Aspekt ist in der Forschung, dass die Aminosäuren in unseren Zellen einen Signalcharakter haben. Also die können unseren Stoffwechsel in der Zelle katabolisch oder anabolisch triggern. Das heißt, anabolisch aufbauend. Kennst ja auch Anabolika aus dem Kraftsport. Ne? Also bestimmte Aminosäuren können einen Schalter in unserer Zelle, der heißt mTOR, dazu bewegen, dass der ganze Zellstoffwechsel auf Aufbau programmiert wird. Das heißt also Muskelaufbau, Zellen werden, teilen sich und so weiter. Wenn die Aminosäuren fehlen, wenn wir also wenig essen, zum Beispiel fasten, dann wird mTOR nicht durch Aminosäuren getriggert. Dann kommt das sogenannte AMPK-System, was für uns jetzt überhaupt nicht wichtig ist zu verstehen, ans Laufen. Und dann ist der Zellstoffwechsel eher umgekehrt. Dann wird sauber gemacht in der Zelle, dann werden bestehende Stoffe, die in der Zelle kursieren, die werden klein gehackt und wieder in den, also richtig recycelt, wieder in den Stoffwechsel zurückgeführt. Die Zelle teilt sich auch ein bisschen langsamer. Das passiert, wenn dieses Signal durch die Aminosäuren nicht gegeben wird.
Also wenn wir fasten, wie du vorhin gesagt hast.
Ja.
Also von Zeit zu Zeit ist das ja dann wahrscheinlich auch positiv, wenn man so einen Überschuss an Proteinen zu sich genommen hat. Ich habe richtig verstanden, die Aminosäuren sind eine Art Booster für den ganzen Organismus.
Ja, und also tatsächlich lebenswichtiger Grundbaustoff.
Mhm. Ja, hilft das auch meinem Köpfchen?
natürlich, weil deine Nervenzellen bestehen natürlich auch aus oder haben sehr, sehr viele Aminosäuren, die sie benötigen, um erhalten zu werden. Wir bilden ja keine neuen, das ist ja das Blöde, wir bilden ja keine neuen Nervenzellen, die sind ja so alt wie wir.
Leider. Jetzt stelle ich mir die Frage, welche Aminosäuren, du hast gesagt, sind über 20, sind dann messbar oder auch in dem Sinne, wenn man sie misst, zuführbar? Da gibt es ja so Aminogramme, also das Messen von Aminosäuren in unserem Körper. Ist das seriös, wenn man das macht?
Da sage ich jetzt mal meine persönliche Meinung. Es gibt ja Longevity-Experten, sage ich jetzt mal, die solche Aminogramme, das sind Ärzte oder Heilpraktiker oder was auch immer, die solche Aminogramme relativ teuer anbieten und dann sagen, ja, also dir fehlt dieses und jenes in deinem Aminosäurespektrum, das müssen wir jetzt mal durch Infusionen dazufügen. Ich bin da wirklich skeptisch. Weil
ja, auch wenn wir jetzt uns erinnern, was der Facharzt gesagt hat, dass es auf den Zeitpunkt ankommt. Und wenn man jetzt so eine Messung macht und der Zeitpunkt ist falsch, weil man vorher irgendwas Spezifisches gegessen hat, dann ist das ja nicht hilfreich, oder?
Wollte ich gerade sagen. Wenn du jetzt dein Joghurt isst beispielsweise am Morgen, dann hast du jetzt also du hast wahrscheinlich kein Ziegenmilch, sondern ein Kuhmilchjoghurt. Dann hast du also das Aminosäurespektrum erstmal in Form von großen Proteinen zu dir genommen. Das geht erstmal in den Magen, da kommt die Salzsäure, okay. Der wird schon mal so ein bisschen vorverdaut und dann wird im Dünndarm nochmal weiterverdaut. Und dann gehen entweder die Aminosäuren oder einzelne Peptide durch die Dünndarmwand ins Blut. Und direkt nachdem du deinen Joghurt gegessen hast, hast du also das Spektrum an Kuhmilch, Aminosäuren und Aminosäurebruchstücken in deinem Blut. Und die kannst du jetzt also durch so ein Aminogramm messen. Wenn du eine Stunde später misst, hast du was völlig anderes im Blut. Von daher bin ich da wirklich skeptisch und denke eher, ja, so ein Aminogramm ist teuer und solche Aminosäureninfusionen auch. auch wenn wir jetzt später noch über die Menge von Proteinen und Aminosäuren sprechen, die wir so zu uns nehmen sollten, wäre ich da erstmal ein bisschen vorsichtig, muss ich ehrlich sagen.
Du hast jetzt vorhin so beiläufig Infusionen genannt, also Amino-Infusionen. Da nimmt es mich dann schon Wunder, was unser Sportarzt dazu sagt.
So eine Infusion kann und sollte niemals ein Standardprozedere sein, sondern sollte tatsächlich für Notfallsituationen ausgelegt sein. Zum Beispiel Patienten auf Intensivstationen, die vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit haben, in der Form Aminosäuren zu sich zu nehmen.
Nina, also Conclusio?
Ja, also ich denke, es gibt sicherlich Menschen, die Aminosäureinfusionen brauchen, aber für jedermann und dann noch nach einem sogenannten Aminogramm sehe ich jetzt nicht die Notwendigkeit gegeben.
Mhm. Proteine zum Abnehmen, anstatt eine Mahlzeit einen Shake zu nehmen, wie siehst du das?
Ja, ist erstmal eine interessante Idee, weil die Empfehlungen liegen ja bei der Schweizer Gesellschaft für Ernährung, bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Rund 50% Kohlenhydrate sollte man zu sich nehmen, 20% Fette und nur 30% Proteine. Wenn man jetzt also so einen Proteinshake zu sich nimmt, ist das ja ein Mahlzeitenersatz. Das heißt, ich komme auf 100% Proteine. Sollte man vielleicht mal unseren Percy Marshall, den Mannschaftsarzt, dazu fragen?
Es gibt sehr gute Studien, die sich angeschaut haben, dass eine proteinreiche Kost, also zum Beispiel auch der Ersatz von Mahlzeiten mit einem Proteinshake, dazu führt, dass Gewicht verloren werden kann. Warum ist das so? Es ist eigentlich ganz logisch, weil die Proteine nur in die Muskulatur aufgenommen werden, wenn dort Bedarf ist. Proteine, die keine Verwendung haben, werden letztendlich durch den Körper wieder abgebaut und ausgeschieden. Anders als Kohlenhydrate, die wir in Form von Hüftringen oder Hüftgold anbauen können.
Ja, Hüftgold, eher Hüftblei, das für mich jetzt Learning daraus. Das zweite ist, also nichts Spaghetti, nichts Süßes, kein Weißbrot. Mhm. Ist das richtig?
Ja, naja, es ist eben die Frage, wenn man mal abnehmen möchte und mal einen Proteinshake nimmt, 100% Proteine, absolut in Ordnung. Aber eine dauerhafte, gesunde Ernährung, die sollte eben aus 50% Kohlenhydraten bestehen. Und zur Ehrenrettung der Kohlenhydrate, das sollen halt eben gesunde Kohlenhydrate sein. Und da muss man wirklich ganz, ganz krass unterscheiden zwischen den gesunden Kohlenhydraten und den ungesunden. Und es gibt große Studien, so sogenannte retrospektive Studien, das sind auch wieder Übersichtsstudien, die jetzt nicht diese placebo-kontrollierten, randomisierten und so weiter sind, aber die einem einen bestimmten Einblick geben. Die sagen, Menschen, die zu 55% kohlenhydratbasierte Ernährung zu sich genommen haben, leben länger. Also die Sterblichkeitsrate ist bei denen am geringsten. Das ist natürlich alles relativ, aber dennoch sollte einen das aufhorchen lassen und sich bewusst werden lassen, was sind gesunde Kohlenhydrate. Und was du eben gesagt hast, eben alle die zuckerhaltigen Getränke, Weißbrot, Kuchen etc. gehört natürlich nicht dazu.
Und jetzt nimmt es mich natürlich sehr wunder, was unser Spezialist dazu sagt.
Und wenn aber die 50% Kohlenhydrate bei einer normalen Kost aus Brokkoli und Karotten und Hirse oder Quinoa bestehen würden, dann würden wahrscheinlich die meisten zustimmen, dass es gesund ist. Ich glaube, es geht viel mehr um die Qualität der Nahrung, die wir zu uns nehmen, als um die reine Frage nach dem, wie viel und wie viel Prozent.
Tönt sehr vernünftig, liebe Nina. Jetzt habe ich von dir gelernt, man muss 80% gemüsebasiertes Essen zu sich nehmen. Wo ist dann jetzt dieser Ratschlag des Sportarztes zu verorten?
Ja, das ist ganz einfach, weil in Linsen, in Quinoa, in Brokkoli, in allem, auch in Vollkornbrot etc. haben wir die langkettigen Kohlenhydrate. Und das sind die Ballaststoffe zugleich, die so wahnsinnig wichtig sind für unsere Darmgesundheit, aber auch Schlaganfallprophylaxe etc. Also 80% gemüsebasierte Ernährung bedeutet erstmal, du hast von deiner Gesamtkalorienmenge her mit Sicherheit 50% Kohlenhydrate. Aber die langkettigen und nicht die kurzkettigen, die dich sofort auf die aufs Hüftgold bringen.
Ja. Genau, also die guten.
Und der Rest, der kann dann halt Protein sein. Also in vielen der Pflanzen sind ja auch Proteine drin. Und kann dann eben Protein sein aus, wenn du Vegetarier oder eben Fleischesser bist, aus Fleisch und Milch und so. Und natürlich auch Öle.
La Vita. Das Mikronährstoffkonzentrat für die tägliche Basis von Ihrer Gesundheit.
Also wie wir gelernt haben, nehmen wir eigentlich als Bevölkerung jetzt, denn wenn das der Maßstab ist, eigentlich zu viel Proteine zu uns, auch weil die noch überall angereichert sind in den entsprechenden Produkten. Was hast du dann jetzt in diesem Zusammenhang gelernt von unserem Mannschaftsarzt?
Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen eine Modewelle, diese Proteinwelle. Du weißt ja, Zucker wurde verteufelt. Man hat aber nicht unterschieden zwischen den guten und den schlechten Zuckern, sondern man hat gesagt, abends keine Kohlenhydrate. Dass man mal ein Vollkornbrot essen kann, ist überhaupt gar kein Problem. Nur eben kein Dessert. So. Und dann ging man halt dazu über, in den Diätbüchern zu empfehlen, ja, ersetzt doch die Kohlenhydrate durch Protein. Also durch Lachs, durch ein kleines Filet, durch ein Kalbfleisch. Und genau.
Ja.
Und so ist insgesamt das Bewusstsein der Menschen gedreht worden auf Proteine sind super und iss sie den ganzen Tag, morgens, mittags, abends, was Besseres kannst du dir nicht antun. Das ist offensichtlich nicht sehr günstig. Hängt mit dem zusammen, was ich vorhin erzählt habe, dass wir diesen Schalter in unseren Zellen haben, diesen mTOR-Schalter. Der, wenn ich ständig Aminosäuren dahin spüle und ihn ständig triggere und sage, komm, wir bauen auf, wir machen nochmal neue Zellen, wir bauen nochmal weitere Enzyme, wir bauen alles neu. Das entspricht nicht dem, wofür eigentlich unser Zellstoffwechsel gebaut ist, nämlich auch mal Ruhephasen zu haben.
Ja.
Wenn ich dreimal am Tag Proteine zu mir nehme, wird das ständig positiv getriggert, gehe ich also ständig auf Aufbau. Und das sieht nach den neuesten Studien so aus, ist eher nicht so günstig. Ist durchaus günstig, Phasen zu haben, wo man den Körper mit Aminosäuren und den mTOR-Schalter in Ruhe lässt. Das heißt eben, mal gar nichts isst oder ein Gemüse, das jetzt nicht so wahnsinnig proteinhaltig ist. Und das scheint dieser Balance in unseren Zellen am besten zu tun.
Also ich habe gelernt, immer nur Proteine zu nehmen, das hast du mir jetzt erklärt, ist vielleicht nicht die beste Lösung. Auf der anderen Seite brauchen wir sie und da nimmt es mich dann schon sehr wunder, wie das bei Sportlern funktioniert.
Vielleicht vorneweg noch, Kurt, überlegt, wann sollten wir denn dann Proteine essen? Nämlich, wenn wir Sport gemacht haben, wenn wir uns bewegt haben. Weil dann, haben wir vorhin auch von Percy gehört, dann werden Proteine besonders schnell oder Aminosäuren besonders schnell in Muskeln eingebaut. Und wie oft machst du Sport? Er hat nämlich unterschieden zwischen Ausdauersport und Kraftsport. Also wie oft machst du Ausdauer und Kraftsport?
Wenn man spazieren gehen mit dem Hund als Ausdauersport definiert, dann mache ich das täglich, 1,5 Stunden. Und Kraftsport sind so kleine Turnübungen, die ich jetzt jeden Morgen mache, aber nicht jetzt wirklich so mit Mucki-Training. Ja, dann sollte ich danach, was wir gelernt haben, ein paar Proteine nehmen, oder?
Kleinere Portionen dann aber bei dir.
Kleine Portionen?
Ja, und was sagt jetzt Percy zu seinen Athleten?
Leistungssport ist kein Gesundheitssport. Ich sage immer gerne, dass die Olympioniken, aber auch die Leistungssportler, die ich betreue, wenn man sich das anschaut, die drücken dauerhaft aufs Gaspedal. Das ist im Grunde ein Zellprozess, der dauerhaft obertourig fährt.
Also frei nach Churchill. Sport ist extrem ungesund.
Nein.
Nina, natürlich, doch, hat sie
alles
ja gesagt. Ja, also schauen wir mal, dass man genug Eiweiß isst, aber zwischendrin auch immer mal wieder Eiweiß fastet, was du erklärt hast. Aber lass uns jetzt doch noch einmal zu dieser Frage kommen, woher ist das beste Eiweiß zu gewinnen? Ist es aus Fleisch oder aus der Pflanze?
Ja, das hat mich sehr gefrustet nach dem Gespräch und auch beim Gespräch mit dem Percy Marshall, weil es ist offensichtlich so, natürlich gibt es da viele Studien dazu, dass die Zusammensetzung der Aminosäuren, darauf kommt es ja an, wenn wir Proteine essen. Und die Zusammensetzung der Aminosäuren ist im tierischen Nahrungsmittel offensichtlich deutlich besser als im pflanzlichen. Das heißt, rotes Fleisch empfiehlt auch Percy nicht, weil es einfach entzündliche Prozesse fördert und auch nach wie vor im Verdacht steht, zumindest wenn es in Form von Wurst und sonst wie gepökelt ist und verarbeitet ist, sogar krebserregend sein zu können. Aber er findet weißes, helles Fleisch, auch Fisch, sehr gut, auch wegen des Eisengehalts, auch wegen Kreatingehalt, auch wegen Tauringehalt. Ich kann dagegen halten, dass im Gemüse natürlich die Polyphenole drin sind, die wiederum im Fleisch gar nicht drin sind. Sprich, ausgewogene Ernährung, gell?
Ja, darf ich aus rechthaberisches Gegenüber sagen, ich schließe für mich, dass tierisches Eiweiß doch ein bisschen besser wirkt als pflanzliches. Stimmt das?
Die Vegetarierin muss das zugeben, wenn sie dem Percy Marshall jetzt sehr genau zuhört.
So hart es klingt, die Zusammensetzung von fleischlichem Gewebe ähnelt am ehesten der Zusammensetzung, wie wir es für unser Gewebe auch brauchen. Dabei ist es jetzt egal, ob das Lebewesen Mu macht oder Mäh macht oder welche Geräusche auch immer. Also unabhängig davon, von welchem Tier das Fleisch kommt, hat es die für uns bestverfügbarste Bioverfügbarkeit und Zusammensetzung. Auch bei pflanzlichen Proteinquellen können wir diese miteinander kombinieren, sodass die Bioverfügbarkeit besser ist.
Ja, also der Herr Wissenschaftler hat ja auch noch Humor. Was lernst du jetzt als Vegetarier daraus? Wie sind deine Schlüsse?
Ja, ich habe auch letztens noch ein Webinar gehört von einem holländischen Ernährungsspezialisten, der genau dasselbe sagte. Tierische Eiweiße sind in der Nahrung besser als pflanzliche. Warum? Weil sie die pflanzlichen auch schlechter aus den Strukturen der pflanzlichen Nahrung herauszulösen sind. Das heißt nicht, dass wir Vegetarier jetzt zu Tieressern werden müssen, aber das bedeutet, dass wir ein bisschen mehr an proteinhaltigen pflanzlichen Nahrungsmitteln zu uns nehmen müssen als ein Tieresser. Sprich, wenn ich zum Beispiel Tofu esse, ein bisschen mehr. Wenn ich Erbsen oder Linsen esse, ein bisschen mehr, weil ich davon ausgehen muss, dass die Aminosäuren aus diesen pflanzlichen Zellstrukturen nicht so gut rauszulösen sind. Was der Percy mit Bioverfügbarkeit meinte, ist wahrscheinlich die Lieferung des Aminosäurenmusters, das wir brauchen, um unsere Enzyme, Muskeln und alles aufzubauen. Und da sind die tierischen Muster, liegen uns einfach uns Menschen näher als die pflanzlichen Muster. Wenn ich aber mehr von diesen pflanzlichen Proteinen esse, dann bin ich wahrscheinlich auch ganz gut bedient. Und er hat dieses schöne Beispiel gebracht, Pellkartoffeln mit Quark und dann vielleicht noch ein Spiegelei dazu und vielleicht auch noch ein Spinat, ja, sag ich jetzt. Dann kommst du auf eine sehr, sehr gute Versorgung eines Vegetarias.
Der Vegane hat ein Problem mit dem Spiegelei, ja.
Der hat dann wirklich ein Problem.
Aber die Proteine, die sind ja auch noch dazu da, dass die Muskeln aufgebaut werden, oder? Also unter anderem. Wir wissen, dass im Alter Muskelmasse verloren geht. Und wenn ich jetzt da bloß ein bisschen Gschwelti und Quark esse als 76-Jähriger, dann bin ich irgendwann mal ein Klappergestell. Was sagst du dazu?
Ja, man sieht, dass du nicht nur das isst. Ich denke, wir sollten den Percy Marshall fragen, obwohl er ja eigentlich nur mit unter 30-jährigen Athleten beschäftigt ist.
Alles, was wir wissen, spricht dafür, dass ältere Menschen Proteine nicht in ausreichendem Maße zu sich nehmen und es auch nicht so gut verwerten können. Zeitgleich wissen wir aber auch, dass ältere Menschen in der Regel nicht die körperliche Ertüchtigung erfahren, die sie erfahren sollten. Und ich glaube, wenn man sich gezielt darauf konzentrieren würde, dass ältere Menschen ausreichend trainieren und das mit entsprechender Proteinzufuhr kombinieren, dann würde es auch zu einer viel besseren Bioverfügbarkeit von den Proteinquellen kommen.
Ja, da bin ich jetzt wieder gefordert. Also ich habe gelernt, als Älterer sollte ich möglichst zusätzliche Proteine essen, aber das nützt nicht wahnsinnig viel, wenn ich nicht trainiere. Das ist, glaube ich, der richtige Rückschluss, oder?
Ja, und das muss man wirklich ganz, ganz ernst nehmen als Mensch über 60 oder 65. Sicherlich ist auch für den Aufbau von Kollagen und von Enzymen etc., nicht nur Muskeln, ein erhöhter Aminosäurebedarf da, weil wir häufig über den Dünndarm nicht mehr so gut aufnehmen können. Und weil häufig auch die Verdauung im Magen und im Dünndarm, also die Proteinverdauung, nicht mehr so gut läuft, muss man einfach mehr zuführen. Das ist grundsätzlich schon mal gut. Aber wenn man das jetzt wirklich auch in den Muskel einbauen will und nicht als Klappergestell rumlaufen, wie du es vorhin gesagt hast, muss man trainieren. Und zwar mehr, als man das meistens vorher gewohnt
war. Darf ich da fragen, wie dein Trainingsplan ausschaut, jetzt unabhängig von der Proteinzufuhr?
Ja, also ich versuche täglich Ausdauertraining zu machen mit meinem Hund. Und da versuche ich dann auch schnell den Berg rauf zu gehen oder mal eine Strecke zu joggen, damit ich auch meinen Kreislauf ein bisschen belaste. Und zweimal in der Woche versuche ich schaffe es nicht immer, aber oft mache ich ein Krafttraining mit Hanteln oder Bändern, ein Online-Training, das so HIIT, Hochintensiv-Intervalltraining. Aber es ist eher für Frauen, es ist nicht ganz so tough, wie es für manche Männer aufgebaut wird, aber wirklich der ganze Körper adressiert wird schon.
Und das heißt, wie lange machst du das dann?
Jeweils? Das sind so 30 bis 45 Minuten. Und das Laufen eine Stunde, wenn ich es schaffe. Ja.
Also zurück zu den boosternden Aminosäuren. Kann es sein, dass sie scheinen ja das Zellwachstum anzuregen? Kann es dann sein, wenn man zu viel davon hat, dass sie auch Krebs erregen?
Gab es in der letzten Zeit einige Studien, also in den letzten Jahren, weil man festgestellt hat, dass es zum Beispiel Methionin, die Aminosäure, oder Tryptophan gibt, die von Krebszellen gebraucht werden. Also die mögen das, um wachsen zu können. Das ist natürlich eine ungünstige Nachricht, wenn man damit Krebs füttert, indem man sehr viele Aminosäuren zu sich nimmt. Aber es ist offensichtlich so, dass diese Aminosäuren keinen Krebs auslösen können. Aber wenn man einen Tumor hat, dass dann solche Aminosäuren tatsächlich eigentlich nicht gut sind. Und die sollte man dann auf keinen Fall noch als Einzelaminosäure, die gibt's ja auch, als Einzelaminosäure zu kaufen, sollte man auf keinen Fall nehmen. Und grundsätzlich sieht's so aus, dass Einzelaminosäuren per Nahrungsergänzungsmittel gar nicht so eine gute Wirkung haben, weil die Kollektion an den verschiedenen Aminosäuren, wie wir sie in den Nahrungsmitteln normal, originär finden, also im Ei, in der Milch, im Fleisch, in der Erbse, im Soja, das sind ja immer viele, die lassen sich besser gemeinsam aufnehmen und auch einbauen. Deshalb scheint so eine Einzelaufnahme über Nahrungsergänzungsmittel gar nicht so hilfreich zu sein.
Also einmal mehr eine gesunde und in dem Sinne nach gesundem Menschenverstand komponierte Ernährung ist wahrscheinlich das beste Mittel, um die Proteine zuzuführen. Aber wenn es dann im Alter eben doch zu wenig sind, helfen da die Proteinshakes?
Ja, Also ich denke, da hatten wir ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, Sie helfen ja zum einen beim Abnehmen, und zwar beim gesunden Abnehmen.
Also als Ersatz einer Mahlzeit.
Als Ersatz einer ganzen Mahlzeit, genau. Und dann sollte man auch zu den anderen Mahlzeiten nicht plötzlich zuschlagen nach dem Motto, jetzt habe ich ja den Proteinshake zu mir genommen. Nee, nee, das muss wirklich ein Ersatz sein. Aber es gibt auch neue, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Da habe ich den Percy Marshall auch gefragt. Es gibt ja neue Proteinshakes, die jetzt wiederum auf pflanzlicher Basis sind. Und wir haben ja eben gerade gesagt,
jubelt dein Vegetarier.
Genau, die pflanzlichen Proteine liegen ja so ein bisschen weg von unserem menschlichen Körper. Der Walter Longo, das ist einer der Gurus in der Alternsforschung und in der Longevity-Ernährungsmedizin. Der ist an der, ich glaube, University of Southern California. Der hat einen Shake entwickelt, der ist rein vegetarisch. Ich glaube, da sind Erbsen drin und da sind Linsen drin und da ist auch Methionin drin. Und ich habe natürlich den Percy Marshall gefragt, gerade weil er ja auch solche Shakes anschaut für seine Athleten, was er von denen hält.
Der Proteinshake von Walter Longo ist tatsächlich so konzipiert, dass sich die einzelnen pflanzlichen Proteinquellen ergänzen und somit die Qualität des Gesamtproduktes sehr hoch ist und die Bioverfügbarkeit für den Körper entsprechend hoch ist. Und insofern ist das etwas, was man auf jeden Fall Athleten empfehlen kann, aber auch älteren Menschen. Also es kann man uneingeschränkt empfehlen.
Es ist ja dann alles am Schluss ein Riesengeschäft, oder? Ich meine, das kostet dann Geld. Ich nehme ganz etwas Banales, das seit 200 Jahren auch in der Heilkunde eingesetzt wird. Ich nehme Molke. Die kostet sozusagen nichts. Es ist ein Abfallprodukt bei der Käseherstellung. Kann man in jedem Supermarkt kaufen und davon ein paar Gramm, wenn ich eben diesen sogenannten Proteinshake mir zuführen möchte, hilft mir dann. Ist das okay im Sinne der Wissenschaft?
Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass Molke super ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spektrum der Aminosäuren, die darin enthalten sind, etwas schmaler ist als in einem breiten Proteinshake, wie sie der guten Sorte auf dem Markt erhältlich sind. Man muss natürlich immer gucken, dass da nicht zu viel Zucker drin sind, damit das besser schmeckt. Unbedingt schauen, Zucker gehört da nicht rein oder nur ganz, ganz wenig. Aber lass uns doch nochmal den Percy fragen.
Es ist auf jeden Fall etwas, was man sinnvoll einsetzen kann und nutzen kann. Molke ist, ohne jetzt zu sehr in die Diskussion über Milch, Pro und Contra, wissen wir, dass in Molke einfach sehr, sehr viele gesunde und wichtige Substanzen sind und das Protein, was dort enthalten ist, eben entsprechend auch sehr gut bioverfügbar ist. Deswegen absolut zu empfehlen, wenn man es verträgt.
Habe ich Glück gehabt. Ja, wie genau empfiehlst du, sei es für dein Leben oder für das unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie sich den Proteinen gegenüber verhalten sollen?
Ja, ich finde, es sind jetzt schon so ein paar wichtige, um es jetzt bayerisch zu sagen, Takeaways aus unserer Podcast-Folge. Das Wichtigste, viele essen zu viel Proteine. Das ist nicht schlimm, davon stirbt man nicht. Aber man kann sich mal lösen von diesem ständig, müssen wir Eiweiß essen, ist, finde ich, wichtig zu wissen. Faste ruhig mal Proteine. Also lass mal morgens das Joghurt weg und iss mal was anderes oder mach mal ein Intervallfasten oder iss mal mittags nur einen Salat und nicht noch ein Steak dazu. Und wenn ich mir im Restaurant anschaue, man kriegt ja kaum einen Salat, wo da nicht wieder irgendeine Krabbe oder irgendwas Eiweißhaltiges drin ist. Also faste auch mal eiweißmäßig. Schau, dass du, wenn du Vegetarier bist, durchaus die tierischen Eiweiße nicht vergisst. Von Hüttenkäse über Käse bis hin zu Molkeprodukten. Wenn du Vegetarier bist und wenn du Veganer bist, sei dir dessen bewusst, dass die Proteine, die du aufnimmst, die Aminosäuren-Spektren, die du aufnimmst, eventuell nicht ganz dem entspricht, was du täglich brauchst. Also nimm lieber mehr von den proteinhaltigen Gemüsen. Und ganz wichtig, wenn du älter wirst, ganz besonders auf deine Proteinzufuhr achten und für alle Altersgruppen, wenn ich merke, ich esse zu wenig, Proteinshake nicht verachten und alles zusammen möglichst immer Proteine dann essen, wenn ich mich bewegt habe, wenn ich Sport gemacht habe, denn dann landen die Aminosäuren auch im Muskel.
Kohlenhydrate vor dem Training, Proteine nach dem Training, aber wenn kein Training stattfindet, dann ist das ein bisschen ein Problem. Also das heißt, gerade wenn man älter wird, und ich nehme mir das jetzt sehr zu Herzen, gehört nicht nur Ausdauer, sondern eben auch Krafttraining dazu. Und ich brauche die Proteine, damit meine Muskeln nicht laufend irgendwo schrumpfen, sondern dass ich sie erhalten kann. Man sagt ja, etwa 5% nehmen die mit jedem Altersjahr ab 30 etwa ab.
Oh nein, so schlimm ist es nicht. Um 1% ab.
Um 1%, ja.
Ich glaube, ab 40, das muss ich nochmal nachschlagen. Aber auf jeden Fall sprichst du die Sarkopenie an, also den altersbedingten Muskelschwund, was eine anerkannte Krankheit ist. Und da geht's im nächsten Podcast drum. Unter anderem, was können wir tun gegen Sarkopenie mit einem ganz bestimmten Nahrungsergänzungsmittel.
Also gegen den Muskelschwund und in dem Sinne die Altersschwachheit, da gibt es Rezepte und mit denen werden wir uns befassen.
Das ist das Kreatin und wir haben den Kreatinpapst, das ist Professor Thea Wallimann. Der war lange Professor für Stoffwechselbiologie an der ETH in Zürich. Super, super spannend, was wir über das Kreatin erfahren werden. Ja, das war's eigentlich für heute, aber wir müssen natürlich noch auf die Shownotes hinweisen, oder? Nämlich unbedingt alles, was ihr an Fragen habt und was ihr an Kommentaren habt, reinschreiben. Und wenn ihr in irgendeiner Form noch mehr erfahren wollt, kriegt ihr über die Shownotes von uns geliefert zu Percy Marshall, unser Mannschaftsarzt, mit dem wir heute gesprochen haben.
Ja, und Nina, alles wird gut.
Wenn ihr unseren Podcast abonniert, Zweck hoch 2, also nicht von alleine. Das war
Zweck hoch 2.
Wenn Ihnen unsere Gespräche und Tipps gefallen haben, dann abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt.
Die ganzen Folgen zum Anschauen finden Sie auch als Video auf YouTube. Alle weiterführenden Links und unseren Kontakt finden Sie in den Shownotes unter dieser Folge.
La Vita, das Mikronährstoffkonzentrat für die tägliche Basis von Ihrer Gesundheit.